Und schon sind wir bei der 8. Folge der Computerspielnacht, dem Game-Podcast der HTWK Leipzig, angekommen. Wahnsinn, wie schnell das gegangen ist. Ich bin Amelie Falke und moderiere wie immer für euch. Wie cool wäre es bitte, sein eigenes Spiel zu entwickeln? Das hat sich sicher der ein oder andere von euch schon mal gedacht. Ich übrigens auch. Und habe daher in meinem Bachelorstudium ganz euphorisch ein 3D-Modeling-Modul belegt. Ja, zwei Unterrichtseinheiten und ein sehr, sehr, sehr missglücktes Auto später musste ich dann einfach wieder aufgeben. Das ging überhaupt nicht. Damit war mein kurzer Traum auch schon wieder gestorben. Anders sieht das bei meinem heutigen Gast aus. Ich freue mich, Enrico Schmidt, den Gründer von Play Hard Games, hier begrüßen zu dürfen und zusammen mit euch mehr über Spielentwicklung zu erfahren. Und damit komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage. Für diese muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wenn man sich einmal das Kinoprogramm anschaut, wird man kaum deutsche Produktionen finden. Wenn man dann doch mal was findet, dann sind das meist keine starken Filme, die auch auf dem internationalen Markt bestehen könnten. Wie ist das denn auf dem Games-Markt? Wo könnte man dort Deutschland neben starken Ländern wie den USA oder Japan einordnen?
Ja, also bei deutschen Produktionen sieht es natürlich so aus, da das Ganze jetzt in den letzten Jahren oder beziehungsweise jetzt aktuell dieses Jahr gerade sich so weiterentwickelt, dass es jetzt eher in Richtung Bundesförderung geht und dass man eben die Möglichkeit hat, auch als kleiner Entwickler endlich an die finanziellen Mittel ranzukommen, sieht das eben so aus, dass es diese wenigen AAA, beziehungsweise man sagt, spricht auch von AA-Produktionen, halt sehr, ja, im abgespeckten Sinne sozusagen im deutschen Gamesmarkt gibt. Also ab und zu kommt was raus, aber dadurch, dass eben dieses ganze System in den einzelnen Bundesländern und so weiter so unterschiedlich ist, kommt man halt, wie gesagt, schwer an die Mittel ran, wenn man jetzt noch keine große Firma dahinter stehen hat, die irgendwie die Mittel dazu hat. Genau, und in USA zum Beispiel ist es natürlich so, dass das Land oder beziehungsweise das Land natürlich in viele kleinere Länder sozusagen aufgesplittet ist und da natürlich die Masse an Entwicklern viel größer ist und dadurch natürlich täglich fast irgendein Spiel aus den USA zum Beispiel rauskommt. Bei Japan ist es so, die haben natürlich ihre ganze Community, das ist ja eine ganz andere Richtung sozusagen, Spiele, die die machen. Die setzen natürlich auch erstmal viel auf das japanische Publikum und gehen nicht so auf den Westen, zielen nicht so auf den Westen ab sozusagen. Es sei denn, es gibt natürlich so große Franchises wie Pokémon oder was auch immer, Nintendo. Die setzen natürlich von vornherein auch von dem Style, vom Spiel her und so weiter natürlich alles auch auf den Westen. Ja, aber in Deutschland lebt das Ganze eher so von der deutschen Community so ein bisschen. Also viele Spiele, so gerade Adventures oder so, die jetzt so ein bisschen in der deutschen Spielegeschichte verankert sind, zielen dann natürlich auch eher auf die deutsche Zielgruppe ab. Das heißt, wenn sich das Spiel jetzt in Deutschland gut verkauft, lohnt sich das sozusagen für den deutschen Entwickler.
Was meinst du denn, wie sich der Spielemarkt generell entwickeln wird? Wo siehst du den nächsten großen Trend? Wird es Virtual Reality oder vielleicht doch ganz was anderes?
Ja, also das Ding bei Virtual Reality ist einfach, oder beziehungsweise dieses ganze Extended Reality, auch Augmented Reality und was da alles dazugehört, dass die Zielgruppe halt nach wie vor relativ gering ist. Also es geht jetzt ein bisschen mehr da in die Mainstream-Richtung, dadurch, dass die Preise endlich mal sinken für die ganzen Geräte, die man dazu braucht. Also die ganzen VR-Brillen zum Beispiel, die kosten ja jetzt eher so 200 Euro statt 800, 900 Euro wie vor ein paar Jahren. Von daher wird es immer zugänglicher, aber es gibt natürlich noch solche Sachen wie Motion Sickness und so weiter, die damit einspielen. Und also es wird so oder so, wird es halt immer so eine Art Nischenprodukt oder Nischenzielgruppe bleiben, meiner Meinung nach zumindest. Und die Leute, die, die jetzt sozusagen darauf stehen, sich wirklich in die Spielwelt zu versetzen und dann auch irgendwie aktiv zu sein, das gehört ja auch dazu, werden darauf natürlich weiterhin stehen sozusagen. Und es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr, dadurch, dass es zugänglicher wird. Aber die Trends sehe ich eher in Richtung, naja, Free-to-Play, wohl oder übel, so meiner Meinung nach. Oder eben nach wie vor in Spielkategorien oder Genres, die halt einfach immer funktionieren. Also Retro-Spiele, beziehungsweise Retro angehaucht, Pixel-Art-Style, Metroidvania, das heißt offene Jump-and-Runs, einfach Spiele, die halt an sich von dem Gameplay, das sich bewährt hat, halt weiterhin überzeugen oder von der Spielwelt oder von der Story und so weiter. Von daher, so richtige Trends sind halt immer nur so ab und an mal so ein, zwei Jahre aktuell sozusagen, und die Spiele, die halt immer funktionieren, die werden halt weiterhin auch laufen.
Wenn man zum Beispiel Shooter aus den 90ern mit heutigen Titeln vergleicht, kommt man schnell zu dem Schluss, dass heutige Spiele oftmals einfacher aufgebaut sind und dem Spieler viel mehr vorgegeben wird. Siehst du das genauso, vielleicht auch außerhalb von Shootern? Oder wie stehst du dazu?
Also die ganze Geschichte von wegen Spielerführung beziehungsweise Zugänglichkeit und auch Tutorials und so weiter hat sich natürlich so ein bisschen verändert. dadurch, dass die jüngere Zielgruppe einfach damit aufgewachsen ist sozusagen, dass die Spiele auch Free-to-Play sind. Das heißt, sie können Spiele kostenlos testen und so weiter und dann müssen die Spiele natürlich innerhalb von wenigen Minuten überzeugen. Das heißt, sie müssen sehr, sehr zugänglich sein. Damals war es so, die Leute sind... ja, mussten sozusagen damit leben, erst recht, als es noch kein Internet gab und so weiter, mit dem Spiel klarzukommen, sich so ein bisschen über das Spiel noch zu unterhalten, anstatt zu googeln, okay, wie funktioniert denn das Spiel oder was, wie komme ich da und da weiter. Von daher geht das Ganze natürlich jetzt immer mehr in Richtung Zugänglichkeit und mehr Mainstream bzw. Leute zu erreichen, das heißt auch keine Zielgruppen auszuschließen. Und dadurch werden viele Spiele natürlich viel zugänglicher. Gerade bei den AAA-Produktionen, also bei den, wie du schon gesagt hast, Shooter oder RPGs oder was auch immer, die jetzt natürlich auch viel auf Story und natürlich auf die Grafik setzen und so ein Zeug, also so ein bisschen eher das Kinoerlebnis haben, sollen die Spieler ja auch schneller durchkommen. Das heißt, sie haben dann so eine Art Cutscenes und so weiter, wo sie sich halt, ja, wo sie einfach was erleben, wo sie einfach zugucken können und nicht so richtig spielen. Wenn es jetzt eher darum geht, ist natürlich vom Spiel abhängig, okay, ich muss die ganze Spielwelt erkunden erstmal, ich finde vielleicht eine versteckte Mechaniken, was weiß ich. Bei Pixelbot, bei meinem eigenen Spiel ist es zum Beispiel so, viele Leute finden erst zu spät raus, was heißt zu spät? Später raus, dass sie halt auch Schießen gedrückt halten können. Sie schießen die ganze Zeit immer einzeln, aber irgendwann funktioniert das halt nicht mehr. Also, beziehungsweise ist es viel einfacher, wenn man einfach gedrückt hält. Und solche Sachen, ja, ist halt einfach auch Entwicklerentscheidung, aber wenn man mehr in Richtung Mainstream und mehr Leute erreichen will und ja, mehr Accessibility sozusagen, dann geht man natürlich eher die Richtung und nimmt die Leute an die Hand.
Wie stehst du denn zu dem Thema Geld in der Spieleentwicklung? Große Entwickler wie zum Beispiel EA mit Star Wars Battlefront 2 standen und stehen teilweise ja immer noch in der Kritik, nicht alle Spielinhalte für Nutzer von Anfang an zugänglich zu machen. Stattdessen muss man sie extra kostenpflichtig dazu kaufen. Wie siehst du das? Ist das von Entwicklerseite her gerechtfertigt oder sogar notwendig?
Ja, das Thema sehe ich so ein bisschen kritisch, auch dadurch, dass ich halt auch professionell sozusagen viel in Richtung Mobile Free-to-Play und so weiter gearbeitet habe. Und natürlich in den Mobile Games geht es natürlich darum, dass du das Spiel kostenlos spielen kannst. Und wenn du dann irgendwann zum Beispiel nicht weiterkommst oder halt schneller weiterkommen willst, dann kannst du natürlich dir zum Beispiel mal ein paar Extra-Züge kaufen in diesen Puzzle Games oder so. Von daher, Mobile ist natürlich sowieso von vornherein ja so aufgebaut gewesen eigentlich. Also es gab am Anfang natürlich noch die Paid Games, wo du 1 Euro bezahlt hast, hast das ganze Spiel gehabt. Aber dadurch, dass natürlich jeder das spielen kann, kostenlos und antesten kann, ja, gibt es natürlich Sinn und ist zugänglich für mehr Leute. Aber bei den großen Spielen, meine Einstellung ist nach wie vor eigentlich, Free-to-Play macht Sinn, wenn man halt mehr Leute erreichen will, wenn man das Spiel zugänglich machen will. Aber ich persönlich stehe auch immer noch drauf, dass ich mein Spiel kaufe, so fertig wie es ist sozusagen, und das durchspielen kann, ohne dass ich irgendwie noch Geld investiere oder so. Sondern sobald ich das Spiel gekauft habe, kann ich halt die 10, 20 Stunden irgendwie ohne Probleme durchspielen. Deswegen ist die Sache, bei den größeren Spielen, die jetzt rauskommen und die sowieso schon, sage ich jetzt mal, 50, 60 Euro Vollpreis kosten oder so, wenn man dann noch irgendwie Ingame-Geld ausgeben kann, die Betonung liegt ja schon auch auf kann, ist es ja eigentlich nicht so richtig angebracht, meiner Meinung nach, dadurch, dass man sowieso schon viel Geld ausgibt. Aber wenn man es muss, ist es natürlich noch was ganz anderes. Also dann ist ja von vornherein klar, ich meine, dadurch kommen auch die ganzen schlechten Ratings für manche Spiele jetzt im letzten Jahr oder vorletzten Jahr halt zustande, dadurch, dass es eben darauf ausgelegt ist, okay, das Endgame zum Beispiel, also der Endcontent, den kann ich nur erreichen oder ich komme nur klar, wenn ich halt das und das und das Geld noch zusätzlich ausgebe. Und da gibt es natürlich sehr wenige Leute, die das machen. Deswegen kommt es natürlich auch nicht gut an.
Die Aufgabenfelder in der Spielentwicklung sind ja wahnsinnig vielfältig und unterschiedlich. Was sind denn deine Aufgabengebiete?
Also ich bin ausgebildeter Game Designer. Also ich habe damals an der Designschule in Schwerin eine Ausbildung zum Game Designer gemacht. Die ging 3 Jahre, das war eine schulische Ausbildung. Das war eher so die Einführung in das Ganze, aber mir war von vornherein klar, also ich wollte auf jeden Fall das Spiel designen. Das heißt, ich überlege mir das ganze Konzept, die Spielidee, schreibe alles auf, beziehungsweise überlege mir die Mechaniken und so weiter. Und am Ende natürlich auch schon so ein bisschen in Richtung Grafik und Programmierung, wie ist alles aufgebaut, was brauchen wir für Grafiken, wie können die Characters aussehen und so weiter. Deswegen war das Design auf jeden Fall wichtig für mich. Und das, ja, habe ich bis heute durchgezogen sozusagen. Es gibt auch viele Leute, die wechseln dann zwischendurch mal, falls sie dann auf einmal doch vielleicht Grafiker werden wollen zum Beispiel. Aber mein Schwerpunkt liegt auch ein bisschen auf Level-Design. Das heißt, alles, was der Spieler eigentlich am Ende spielt, ist sozusagen Level-Design. Das Game-Design steht natürlich erst. Das heißt, das ganze Konzept vom Spiel, welche Mechaniken gibt es und so weiter. Und die Realisierung bzw. das Gameplay, was am Ende entsteht, ist natürlich ja, spielbar in den Levels an sich. Und zum Leveldesign gehört natürlich sowas wie, wie baue ich das Ganze auf? Da gibt es natürlich verschiedenste Herangehensweisen und Dinge zu beachten natürlich auch. Wie bringe ich den Spieler durch das Level? Wie ist sozusagen die Emotionskurve, die ich da im Kopf habe? Also was soll der Spieler fühlen, während er das Spiel spielt? Was kriegt er für neue Skills? Was gibt es für Gegner und so weiter? Also das heißt, jedes Level an sich ist eigentlich wie so eine kleine Spielwelt zu designen. Natürlich aufgrund vom Game Design, was man vorher aufgestellt hat. Das machen auch oft verschiedene Leute sozusagen. Aber am coolsten ist es natürlich auch, wenn du dann vorher das Spiel designt hast und daraus dann alles umsetzbar machst und für den Spieler spielbar. Deswegen ist Leveldesign halt auch so mein favorisiertes Gebiet.
Letztes Jahr hast du ja dein erstes selbst veröffentlichtes Spiel Pixelbot Extreme herausgebracht. Kannst du mir mehr darüber erzählen?
Pixelbot ist sozusagen, ja, sollte eigentlich erst das erste kleine Spiel werden, was fertig wird. Und ja, man spricht immer davon, so die ersten 10 Spiele muss man schon mal machen, bis das 11. vielleicht dann erfolgreich wird. Ich wollte natürlich dann ein bisschen mehr Zeit reinstecken und ja, angefangen hat das Ganze schon 2014, nebenbei, neben meinem Hauptjob. Hab damals halt in Berlin gearbeitet, bei VUGA, und habe das mit einem Kumpel zusammen angefangen. Also er hat die Grafik gemacht, ich habe eigentlich so gut wie alles sonst gemacht, also Design und Programmierung, mir Unity beigebracht über die Zeit. Und das Spiel hat sich halt immer weiterentwickelt. Also im Grunde war es mal ursprünglich ein Endless Runner für Mobile. Mittlerweile ist es aber erschienen als Hardcore-Level-based Run-and-Gun beziehungsweise Mix aus Jump-and-Run und Shoot-em-up. Und ja, es ist ein Hobbyprojekt. Also es ist, das heißt, es ist halt sehr, sehr Hardcore. Also ich spiele halt gerne solche Spiele. Inspirationen waren halt damals zum Beispiel Super Meat Boy von der Schwierigkeit her oder Runner 2 oder Bitrip Runner sozusagen. Das heißt, du hast einen Autorunner, du musst halt ständig darauf reagieren, auf was reinkommt sozusagen in den Screen. Und ja, das Alleinstellungsmerkmal vom Spiel ist so ein bisschen das ganze Farbenprinzip. Das heißt, du hast halt deinen Xbox-Controller mit den 4 Farbbuttons, musst natürlich auch springen und ausweichen, sliden und so weiter, aber parallel natürlich auch, je nachdem, was für eine Farbe der Gegner hat, der reinkommt, den jeweiligen Farbbutton halt schießen. Also du musst sozusagen so ein bisschen Multitasking machen und ja, das dann halt ziemlich schnell und so weiter und dadurch ist es halt sehr speziell, das Spiel. Und wie gesagt, ursprünglich war es halt eher so ein bisschen Mainstream mehr mäßig geplant. Das heißt, so ein bisschen zugänglicher, Free-to-Play. Und über die Zeit hat sich dann herausgestellt, okay, man könnte eigentlich eher in die Hardcore-Richtung gehen. Gerade dadurch, dass jetzt auch so viele Spiele in die Richtung rauskamen, sowas wie Cuphead oder Celeste oder so, die halt auch ziemlich erfolgreich waren, dachte ich, okay, dann gehe ich mal meinen Trieben nach und mache das Ganze halt für den Controller und eher für die Hardcore-Fans. So. Genau, und letztes Jahr kam es eben auf Steam raus. Ja, nach im Endeffekt 4-5 Jahren, allerdings dann eher so Part-Time-mäßig. Und so, als ich mich dann selbstständig gemacht habe vor 2 Jahren, habe ich dann eben mal 3 Monate in das Fulltime in das Spiel reingesteckt, um es endlich fertig zu machen.
Was war das Schwierigste dabei?
Das Schwierigste ist eigentlich immer, sich zu entscheiden, okay, jetzt lebe ich damit, beziehungsweise ich verändere jetzt nicht noch was, baue nicht noch mehr ein und so weiter. Und irgendwann musst du halt sagen, okay, jetzt wird das Ganze mal fertig oder ich sollte es jetzt endlich mal raushauen. Natürlich solltest du es auch nicht irgendwie einfach so machen und sagen, okay, jetzt muss es fertig, jetzt muss es raus, bevor du halt nicht irgendwie sowas machst wie einen gescheiten Marketingplan, also wie release ich das Ganze, wie erreiche ich die Leute und so weiter. Das ist zum Beispiel halt eines der größten Learnings, so die ich jetzt habe durch das erste Spiel.
Bevor wir eine Podcast-Folge rausbringen, höre ich ja auch immer noch mehrere Male drüber, ob wirklich jetzt alles in Ordnung ist. Und am Anfang war das ganz schön merkwürdig natürlich. Wie ist das denn, wenn man sein eigenes Spiel spielt?
Also das eigene Spiel spielen ist so ein bisschen natürlich am Anfang als Entwickler auch so, okay, ich sehe jetzt einfach erstmal, ob alles aufgeht, was ich mir ausgedacht habe. Von daher ist es eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl und so ein bisschen Reward-Feeling. Also das, was ich jetzt mir überlegt habe, funktioniert oder eben nicht. Deswegen gibt es natürlich am Anfang viele Feedback-Sessions mit Leuten, die man kennt und so weiter, die das Spiel erstmal testen. Aber natürlich entsteht dann nach und nach das Spiel, auch dann am Anfang natürlich eher im Prototype mit noch Dummy-Grafiken zum Beispiel und später ersetzt man die dann natürlich durch die richtige Spielegrafik und nach wird das Spiel halt geformt. Von daher ist es eigentlich die ganze Zeit ziemlich rewarding, aber es ist natürlich auch zwischendurch, hat man immer Phasen, okay, da hängst du an irgendwas fest, kannst irgendwelche Bugs nicht fixen oder so, das Spiel läuft irgendwie nicht gescheit, was auch immer. Dann ist es natürlich tricky.
Wie gehst du denn vor, wenn du eine neue Idee entwickelst?
Ja, also das Ideenfinden als Game Designer ist halt sowieso so eine Sache, sich dann einfach auf was festzulegen. Also natürlich hat man halt so viele Optionen und Möglichkeiten, gerade auch dann in neuen Plattformen oder sowas wie VR oder was auch immer, muss man natürlich ständig drüber nachdenken, wie setze ich das Ganze um. Von daher ist natürlich schon die Spielmechanik das Wichtigste. Also du fängst natürlich mit der Spielidee im Sinne von Mechanik und was, ja, dem Core-Loop sozusagen, was macht der Spieler immer wieder an. Und dann überlegst du, wie setze ich das um oder wie jetzt, naja, wohl oder übel, musst du natürlich schon drüber nachdenken, wen erreiche ich damit oder wie erreiche ich die Menschen. Von daher, wenn ich eine Idee habe, dann gibt es immer so eine Art, wenn man jetzt zum Beispiel an sowas denkt wie Game Design Dokumente, gibt es so einen ersten Step. Das heißt, ich schreibe die Spielidee auf, das Vision Statement, das sogenannte. Und da drin ist schon sowas festgehalten wie Genre, Zielgruppe, Grundmechanik, was sind die Key Features, die man im Spiel hat, also was macht man immer wieder, was sind so die Hauptmechaniken und was ist der USP, also der Unique Selling Point, was hebt das Spiel von anderen ab und wie kann es sich halt durchsetzen und so weiter. Und sowas sollte man halt für eine konkrete Idee zumindest auf jeden Fall durchziehen, damit man halt ja eine gute Basis hat. Das dient halt auch dazu, gerade in der professionellen Spieleentwicklung, in größeren Firmen, dass man halt diese Vision hat, die man ständig so, deswegen gibt es auch den Vision Keeper, einhält, beziehungsweise immer da hat und nicht mehr verändert. Das heißt, man während der Entwicklung verändern sich natürlich Sachen, aber man beruft sich halt ständig auf die Grundidee, damit das natürlich alles aufgeht und am Ende trotzdem natürlich noch dieselbe Zielgruppe erreicht und sich nicht zu stark verändert.
Wie bist du selbst denn zur Spieleentwicklung gekommen?
Also zur Spieleentwicklung gekommen bin ich damals dadurch, dass es halt, ich weiß nicht genau, also irgendwie so als in der Schule, so in der 5. und 6. Klasse oder so, gingen auf einmal diese RPG-Maker-Spiele um. Das waren halt so pixelmäßige Rollenspiele und so weiter, haben sich da irgendwie verteilt. Und ja, der RPG-Maker, mit dem haben dann alle so ein bisschen rumprobiert. Natürlich habe ich schon immer gerne gespielt und so weiter, habe natürlich auch damals angefangen mit, also ich habe damals angefangen mit dem Gameboy, Tetris und so weiter. Das erste große Spiel, was ich geliebt habe, war dann halt Pokémon, rote Edition und so ein Zeug. Und da ja, habe ich natürlich schon immer versucht, wenn ich dann Ideen hatte und so weiter, die dann zum Beispiel im RPG-Maker zu realisieren. Das ging halt auch ganz gut, war natürlich irgendwie, sah immer gleich aus und so weiter. Aber das war so die erste Kontakt wahrscheinlich damit. Und später ging es dann natürlich eigentlich allerdings relativ spät, also so mit 16, 17, 18 oder so, eher in die Richtung dann drüber nachzudenken, dass die Spiele ja wirklich von jemandem entwickelt werden, so richtig, von einem Team, das dahinter steht und so weiter. Und dann habe ich natürlich mich beschäftigt mit, okay, kann ich das irgendwo machen, irgendwo lernen? Was sind überhaupt die Möglichkeiten danach? Und ich meine, vor 10 Jahren war das halt noch ein bisschen was anderes. Mittlerweile gibt es natürlich ganz viele Schulen und so weiter, wo man das machen kann. Aber ja, genau, also so fing das Ganze an. Und so habe ich dann nach und nach natürlich so meine Ideen aufgeschrieben. Natürlich noch nicht in der Form wie heute, aber habe dann halt Ideen gesammelt. Und von vornherein bin ich eigentlich ziemlich viel mit so einem Notizbuch rumgelaufen und habe immer Ideen aufgeschrieben. Das mache ich heute extra nicht mehr, weil man am Ende hat man irgendwie so viele Notizbücher voller Ideen, aber die halt nicht zusammenhängend sind oder nicht irgendwie ausgeschrieben. Deswegen setze ich heute eher, wenn ich eine Idee habe, irgendwie darauf, die auszuformulieren und so weiter.
Pixelbot Extreme ist ja jetzt letztes Jahr rausgekommen. Was kannst du uns denn vielleicht schon über dein nächstes Projekt erzählen?
Ja, wenn du halt dein erstes Spiel fertig gemacht hast und so viel Zeit reingesteckt hast und so weiter, denkst du natürlich die ganze Zeit drüber nach, mache ich jetzt Teil 2? Wahrscheinlich machst du es auch ein bisschen abhängig davon, wie erfolgreich ist das Ganze jetzt. Ja, es ist jetzt nicht eingeschlagen, das ist ja jetzt irgendwie offensichtlich anscheinend, aber es ist auch noch lange nicht vorbei. Also ich bringe auch immer noch Updates raus und es ist auch immer noch nicht auf Konsole und so weiter. Das heißt, Xbox zum Beispiel wird wahrscheinlich die Version endlich bald erscheinen, zumindest. Und das Spiel ist noch nicht ganz abgeschlossen. Aber natürlich sollte man dann auch früher oder später einfach mal sagen, okay, jetzt fange ich natürlich was Neues an. Und natürlich dann auch eine große Sache bei Indie-Entwicklern, gerade wenn man auch so in so, ja, zum Beispiel Facebook-Gruppen oder Foren oder so unterwegs ist, gibt es halt viele Menschen, die erzählen davon, dass sie einfach Spiele abbrechen beziehungsweise niemals fertig machen und so weiter. Und ja, du solltest natürlich auf jeden Fall, egal wie groß das Spiel ist, natürlich fängst du lieber mit kleinen an, versuchen, das Spiel fertig zu machen, damit du halt einfach was abschließt und nicht ständig irgendwie so Prototypen oder so nur zeigen kannst und so weiter. Deswegen, ja, habe ich jetzt auch beschlossen, ich mache jetzt 2 Spiele parallel, weil wenn ich jetzt nur ein Spiel machen würde, dann würde das wieder so 1-2 Jahre vielleicht dauern, aber parallel könnte ich halt irgendwie, ja, nicht wieder noch die anderen Ideen, die ich habe, irgendwie in das Spiel mit einbauen oder so. Deswegen gehe ich gerade 2 Spiele an. Das eine ist eher so was ganz anderes, also ein First-Person-3D, eher so realistisch Puzzle. Ja, Action-Adventure, so, okay, ein langes Genre. Und das zweite ist dann doch jetzt tatsächlich so eine Art Spin-Off oder sowas, oder zumindest im selben Setting angehauchtes Spiel, ja, was vergleichbar ist mit Pixelbot. Allerdings nicht so, wie es jetzt aktuell ist, so Level-based, mehr Challenge und so weiter, sondern eher tatsächlich in Richtung Metroidvania, das heißt so ein bisschen offene Spielwelt, Jump and Run, hast verschiedene Fähigkeiten, die du nach und nach freischaltest und vielleicht sogar verschiedene Charaktere und so weiter. Allerdings bin ich bei dem Spiel noch eher in der Brainstorming-Phase. Bei dem First-Person-Spiel, da bin ich dann schon mit Tobi aus Berlin, mache ich das zum Beispiel zusammen, diesmal Kumpel von mir aus der Designschule noch. Da sind wir schon ein bisschen weiter. Also da haben wir schon, ja, jetzt bald wahrscheinlich den Prototypen spielbar. Aber die beiden Spiele sind halt, wie du merkst, schon noch in der Anfangsphase. Aber sie finden parallel halt irgendwie statt.
Das klingt auf jeden Fall spannend, werde ich auch mit immer mal gucken, ob sich da vielleicht schon was wieder getan hat. Wir hatten im Januar über den Global Game Jam in Leipzig berichtet. Hast du auch schon mal an einem Game Jam teilgenommen? Und was für ein Spiel ist dabei vielleicht entstanden?
Ja, also ein Game Jam ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man jetzt zum Beispiel auch natürlich einfach mal mit Menschen zusammenarbeiten will, wenn man das vielleicht vorher noch nicht kennengelernt hat und so weiter. Von daher geht man dann natürlich zum Beispiel als Designer ran und hat einfach mal Grafiker, Programmierung und so weiter zur Verfügung, anstatt halt, ja, wenn es eben schwerfällt, Leute zu finden zum Beispiel. Und von daher kann ich das auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der irgendwie auch hobbymäßig einfach irgendwie was macht, weil es einfach darum geht, was auf die Beine zu stellen in kurzer Zeit. Und ich war auch schon bei 4 oder 5 sogar Global Game Jams dabei.
In welcher Gruppe warst du bei dem diesjährigen Global Game Jam mit dabei in Leipzig? Also was für ein Spiel habt ihr entwickelt?
Unser Spiel hieß Sweet Home und das war eher so eine Art Horrorspiel in Richtung Hänsel und Gretel. Also wir haben das Thema What Home Means to You so ein bisschen anders aufgefasst, also ein bisschen übertragenen Sinne, und wir haben dann halt eher, wir wollten gerne so eine Art Horrorspiel machen, ein bisschen offenes Level und so weiter. Du hast halt eher so ein bisschen creepy Atmosphäre, First Person und so weiter und musst natürlich dann aus dem Hexenhaus ausbrechen und abhauen. Hast du ein bisschen Brotkrumen zur Verfügung, die kannst du streuen, damit du deinen Weg findest, weil sonst hast du keine Orientierung im Spiel. Und das Level an sich oder die Spielwelt ist halt ziemlich groß. Das heißt, du musst im Endeffekt natürlich den Ausgang finden sozusagen aus dem Level, aber das musst du natürlich erstmal, ja, die Zeit investieren, den richtigen Weg zu finden, weil halt auch alles voller Wald ist und so weiter. Und dazu hast du eben dieses Brot, was auch schon von Weitem leuchtet. Allerdings ist es wie bei Hänsel und Gretel, das ist nach 2-3 Mal sterben, denn die Hexe folgt dich natürlich, da musst du darauf achten, dass du nicht stehen bleibst und so weiter, sonst fängt sie dich, wird das Brot leider von den Vögeln aufgefressen. Das heißt, du musst dich wieder neu orientieren.
Okay, kommen wir zum Abschluss noch von einer Spieleveranstaltung zu einer anderen. Die 13. Lange Nacht der Computerspiele ist ja jetzt seit knapp 2 Monaten schon wieder vorbei. Und du selbst warst da dieses Jahr auch wieder mit dabei. Kannst du mir sagen, was dir an der Veranstaltung gut gefällt?
Also das Gute an der Langen Nacht ist natürlich, dass es einfach, ja, diese Offenheit für die Besucher, der Kontakt zu den Entwicklern, das heißt, die Entwickler an sich können sich auch natürlich connecten, das heißt, sie haben zusammen einen Raum oder eine Möglichkeit, ihr Spiel auszustellen, die Connections zu machen, gerade jetzt im Sinne von, ist ja immer wieder ein Thema, wie baue ich eine Community auf und so weiter, Social Media und so weiter, kann man sich connecten, dann später austauschen, Sachen retweeten, was da alles so aktuell los ist. Und natürlich für die Besucher ist es natürlich interessant, dadurch, dass sie halt einfach wirklich entscheiden können, okay, hier spiele ich das Spiel oder das nächste oder wie auch immer und wie viel Zeit sie mit dem Spiel verbringen. Was natürlich auch entscheidend ist, ist natürlich, dass das natürlich auch freier Eintritt ist. Also jeder Mensch kann da hinkommen. Natürlich kommen auch viele Familien, Kinder und so weiter, die spielen. Und dass einfach das, was einem geboten wird, einfach dieses Spektrum an Spielen, was da ist, von jung bis alt sozusagen gedeckt werden kann. Natürlich gibt es auch die Retro-Spiele. Also jeder Fan von Computerspielen findet halt irgendwas, was er halt ausprobieren kann. Und gerade dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel in Leipzig hier den Game Dev Leipzig, das Meetup gegründet haben sozusagen, haben wir natürlich dann diesmal auch die Möglichkeit gehabt, so unseren Raum mit Indie-Entwicklern aus der Umgebung sozusagen zu füllen und dann zu zeigen, okay, im Gegensatz zu den Spielen, die damals halt schon entstanden sind, auf den Retro-Konsolen rauskamen und so weiter, können wir zeigen, okay, an was arbeiten wir jetzt hier oder zukünftig dann, was kommen zukünftig für Spiele sozusagen raus. Und gerade für uns ist das natürlich das Wichtigste, dass man halt Feedback sammelt und guckt, okay, wie kommt es an und so weiter. Und das ist halt eigentlich die optimale Plattform dafür.
Vielen Dank für dein Feedback. Und vielleicht sehen wir uns ja auch 2020 auf der nächsten Lange Nacht der Computerspiele wieder. Ein Datum dafür gibt es auf jeden Fall schon, und zwar den 9. Mai 2020. Vielen Dank, Enrico, dafür, dass du heute hier warst. Und leider sind wir damit auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich verabschiede mich von euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.